Ich habe früher nie selbst Marketing betrieben. Jeder von uns hat so viele Stärken und über die sollte er auch regelmäßig reden und sagen und zeigen, was er kann. Und das habe ich früher nie getan. Und deswegen war ich nicht wirklich benachteiligt, sondern ich habe mich selbst in die Situation gebracht.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Mein Name ist Christine, ich begleite dich dabei und vielleicht hast du schon mitbekommen, wir laden regelmäßig natürlich Gäste ein, die uns Einblicke geben in ihren Führungsalltag. Und genau so ist es heute auch, denn ich habe die Ehre, die wundervolle Doreen Uhlmann zu Gast zu haben. Sie hat bereits verschiedenste Positionen und auch Führungspositionen in ihrem Lebensweg quasi zementiert. Da ist schon einiges an Erfahrung da, vor allen Dingen eben rund um das Marketing in Pharmaunternehmen. Sie kann uns da gleich nochmal ein bisschen mehr Einblicke geben. Sie ist Head of Marketing inzwischen und gleichzeitig vereint sie ganz gut das Mama sein. Sie ist Mama von zwei Kindern und ich durfte Doreen schon öfter mal kennenlernen oder immer wieder kennenlernen. Wir kennen uns schon eine ganze Zeit und sie ist ein unfassbar sympathischer und auch lebensfreudiger Mensch. Und ich finde, das ist immer so ein wichtiger Punkt, den wir bei all der Führung nicht vergessen dürfen. Und ich freue mich so, so sehr, Doreen, dass du heute zu Gast bist und wir mit Sicherheit von dir tolle Tipps und Tricks und Insights bekommen. Also herzlich willkommen.
Danke für die Einladung, Christine. Ich freue mich total, hier zu sein, zu berichten. Ist mein erster Podcast.
Yeah.
Man soll ja immer raus aus der Komfortzone. Das ist das heute für mich. Ich freue mich total. Hab schon in die anderen Podcasts reingehört und finde es toll.
Genau. Oh, schön.
Also dann,
schön.
Danke für die Einladung.
Sehr gern. Und du machst das sehr souverän dafür, dass es dein erster Podcast ist. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Und wenn du vielleicht schon so ein bisschen reingespickst hast, ich frage gern am Anfang immer die Frage, weil ja oft so, was mache ich eigentlich mit, oder wie jeder definiert ja ein Stück weit auch, was ist eigentlich Female Leadership oder weibliche Führung? Was kommen dir da für Worte?
Das ist total spannend, weil weiblich, also Führung steht ja extra, es geht ja am Ende um das Adjektiv davor, nämlich weiblich oder female. Und was macht weiblich dann aus? Und wenn man darüber nachdenkt, ist für mich ganz viel, sind ganz viele Facetten. Das ist das Zuhören, das ist die Empathie, das ist das Gegenüber wahrzunehmen, sich reinzuversetzen, wie geht's dem Gegenüber, die Lebenswelten zu beachten, was beschäftigt den gerade, warum ist er vielleicht heute schlecht drauf oder auch gut drauf. Es gibt noch viel mehr als den Job und ich glaube, da sind Frauen einfach sehr, sehr gut drin, das große Ganze des Menschen zu sehen und den Menschen als Menschen zu sehen, nicht nur als Arbeitskraft und das ist wichtig. Am Ende läuft es für mich auf das Thema hinaus, Kooperation anstelle von Macht und Dominanz. Ne? Es sind nicht alle Männer so, aber für mich sind das so die klassischen Adjektive, die für Male Leadership stehen. So Macht, Dominanz, mit dem Kopf durch die Wand, im schlimmsten Falle. Und ich glaube, dass da 90% der weiblichen Führungskräfte ein anderes Bild dazu haben. Davon bin ich überzeugt.
Ja, weil wir auch über viele Jahre so geprägt worden sind. Ne? Und du sagst, natürlich sind nicht alle Männer gleich, aber es war halt einfach, gerade wenn man sich auch noch so ein Stück weit die Politik natürlich in vielen Facetten anguckt und wer da so die Welt regiert, kommt natürlich genau auch dieses Bild, was du gerade zum Schluss auch nochmal beschrieben hast. Und deswegen ist es gut, dass wir immer mehr diesen Gegenpol auch festigen und auch zeigen, dass es einfach ganz viel Diversität auch gibt und nicht der erster Ansatz vielleicht auch perspektivisch der richtige ist. Und deswegen freue ich mich, dass du mit deiner Expertise vor allen Dingen auch ein bisschen uns reinholen kannst. Jetzt ne, bist du wahrscheinlich nicht als Führungskraft geboren, sondern...
Wer ist das schon?
Manchmal behauptet das ja von sich oder so. Aber wie ist es so bei dir dazu gekommen? War das schon immer so vielleicht in der Schule ein Wunsch, wo du sagtest so, ich möchte mal so und so oder... Ist das etwas, was mehr oder weniger Zufall war?
Ich glaube, das ist eine Mischung. Man kann nicht Führungskraft werden, wenn man das nicht will, aber man muss sich dessen ja schon bewusst werden. Und ich war in der Schule, ich war ein sehr ruhiges Kind, hatte aber immer schon gern, ich hatte gern schon, ich sage jetzt mal, die Stricke in der Hand und habe auch gern Sachen vorangebracht, aber ich hätte nie im Leben gesagt, oh Gott, ich will da Führungskraft werden. Und auch im Einstieg in mein Berufsleben war das total weit weg. Ich hatte da ganz sehr mit mir selbst zu tun, erstmal fachlich anzukommen, mich in zur damaligen Zeit auch wirklich noch sehr männlich dominierten Welt durchzusetzen, mir bewusst zu werden, was will ich denn und was kann ich denn? Und bin tatsächlich, ich glaube, es geht vielen so, so ein Stück weit auch reingerutscht. Ne? Das war, ich bin von der Fachkraft zur Führungskraft entwickelt worden und ich hatte aber auch immer Menschen, die mein Potenzial gesehen haben und die gesagt haben, hey, du schaffst das, ich glaube an dich, willst du das nicht machen? Und wenn ich dann in so einem Moment natürlich tief in mich reingehört habe, dann wusste ich schon, ja doch, eigentlich will ich das. Mir macht das Spaß, gemeinsam mit einem Team, mit Leuten, Dinge noch besser voranzutreiben, als ich es alleine kann. Und deswegen, wie eben schon gesagt, man muss wollen. Und es gibt sicher Frauen und Persönlichkeiten, die das ganz konzentriert vorantreiben. Ich war das nicht. Rückblickend ist, glaube ich, aber trotzdem gut so gewesen. Denn ich war erst zu einem späteren Zeitpunkt auch wirklich bereit dazu.
Schön. Und was ich sehr spannend war, was du gerade gesagt hast, dass so dieses nicht alleine schaffen, sondern was bewegen, so dass das irgendwie so ein bisschen rauskam, weil das ist ja oft was, wenn wir ehrlich sind, sollte das die hauptsächliche intrinsische Motivation sein und nicht diesen Status Macht und ich will das jetzt hier, sondern wirklich zu gucken, wie können wir zusammen noch kraftvoller arbeiten und ich dafür diesen Rahmen eben gestalten. Das finde ich sehr inspirierend. Freut mich sehr, dass du das so beschreibst. Ja. Und jetzt hast du gerade gesagt, es gab so ein bisschen so, wenn ich das, ne, du bist in einer, sag ich mal, männlich dominierten Branche so ein bisschen reingekommen, das war vielleicht früher auch noch anders. Hast du das Gefühl gehabt, da gab es Hürden, so ganz konkret, vielleicht auch eher so im Nachhinein, die du erlebt hast oder die du so wahrgenommen hast?
Also ich weiß gar nicht, ob ich das direkt als Hürden bezeichnen würde. Im ersten Moment, direkt nach dem Studium, war ich, glaube ich, ich selbst war meine größte Hürde, weil ich mir das gar nicht zugetraut hätte. Ich war da wirklich sehr voller Selbstzweifel und das Ganze war gepaart mit nicht einer männlich dominierten Branche, aber schon, es war zu der Zeit noch so, Marketingchefs oder auch Chefs waren einfach, es waren viele Männer, das war so, obwohl ja die Mitarbeitenden im Marketing ganz oft Frauen sind, aber die Chefs waren eben doch die Männer. Und die Männer haben natürlich unter sich immer eine starke Verbundenheit gehabt mit dem Gefühl, da passt überhaupt kein Blatt dazwischen. Und bis das dann mal aufgeweicht wurde und man das Gefühl hatte, als Frau, du kannst da mitspielen, ist auch nicht das richtige Wort, aber du kannst da dazugehören und ebenbürtig sein vielleicht. Das war zumindest eine gefühlte Hürde. Ne? Mir ist diese Hürde nicht in den Weg gelegt worden. Also es gab keine Steine, die da waren, aber dieses Gefühl, gläserne Decke ist auch falsch, aber dieser Männerzirkel, den es da gab, und da fehlte mir ein Frauennetzwerk, wo die Frauen zusammenhalten und auch sagen, hey, ich glaube an dich, du kannst es genauso gut, lass uns mal gucken, was da geht. Das gab es nicht. Das hat sich über die Jahre dann auch aufgeweicht. Dann hatte ich dann auch weibliche Führungskräfte und ganz unterschiedliche Personen, wo man sehen konnte, wie läuft es denn da. Aber am Anfang war tatsächlich, also waren es, ja, wenn man so will, zwei Hürden, ich und der Zusammenhalt der Männer, wo ich gedacht habe, schwierig. Ja.
Und da fühlt man sich dann ja auch nicht so angezogen, ne? So, da will ich jetzt rein oder so, sondern es ist ja, ja, oder vor allen Dingen gerade, wenn man selber auch noch eigene Selbstzweifel hat, das verschärft die Situation dann natürlich, oder kann sie zumindest verschärfen. Ich glaube, so geht es vielen, das hast du ja auch gerade gesagt. Ich glaube, das ist echt so ganz häufig, oder können einige mit Sicherheit berichten, dass die so im Nachblick die Konstellation ähnlich war und vielleicht sich dadurch auch natürlich das ein oder andere Potenzial vielleicht auch in den ersten Jahren verschenkt wurde, was man vielleicht schon eher hätte nutzen können. Ohne Frage, ja, geschehen ist geschehen, aber so ein bisschen so auch zu gucken, wo stehe ich vielleicht gerade selber und kann ich was jetzt daraus für mich mitnehmen?
Aber ich glaube, das dreht sich auch gerade sehr. Ne? Das ist jetzt schon ein Rückblick von ich bin jetzt 20 Jahre im Beruf, in den 20 Jahren hat sich wahnsinnig viel getan. Und mittlerweile, ich glaube, auch die nachfolgende Generation, die jetzt so Mitte, Ende 20 sind, die haben da schon ein ganz anderes Setting, andere Voraussetzungen. Ja. Da hat sich viel getan und da beneide ich sie drum, tatsächlich, dass sie so mit weniger solchen Hürden reingehen können ins Berufsleben und ihren Weg gehen können.
Ja, da hast du bestimmt auch ein bisschen was beigetragen, dass es weniger Barrieren sind. Ja, wir alle haben da irgendwie ein bisschen zumindest mitgeprägt. Jetzt lass uns mal so ein bisschen nochmal so, du bist Führungskraft geworden. Wie lange ist das her?
Viereinhalb Jahre. Ich muss selber überlegen. Ich kann meinen Lebenslauf nicht so gut auswendig. Ich glaube, sagen wir 4 Jahre. Ja. Mhm. Das ist auch so vom Group, dann war es erst so eine fachliche Führung, dann kam der disziplinarische hinzu. Das ist so der wirklich klassische Weg, der war.
Wie haben sich so die ersten Tage angefühlt, so diese Verantwortung? Hast du die gefühlt oder war das so ein smoother Übergang?
Ich hatte ja die dankbare Voraussetzung, dass ich aus dem Team heraus Führungskraft geworden bin. Und ich wusste, wer ist mein Chef, wer sind meine Teammitglieder, wie ticken die, wie arbeiten die. Das gab mir sehr viel Sicherheit, auch weil das Team es gut aufgenommen hat. Also das Team hat die Entscheidung voll akzeptiert immer. Gleichzeitig war es aber trotzdem so, dass ich in dem Moment Angst vor der eigenen Courage. In dem Moment, wo es klar war, oh Gott, schaffe ich das jetzt? Das ist so wirklich neue Verantwortung plötzlich für die Leute. Ich hatte zusätzlich dazu ja trotzdem weiterhin meine inhaltliche Arbeit, die bewältigt werden muss. Was erwarten die Leute jetzt von mir? Wie wird meine Beziehung in Zukunft zu den Teammitgliedern sein? Wie schaffe ich das in Zukunft mit meiner Familie gemeinsam? Und wird sich die Erwartung meines Chefs an mich denn jetzt komplett ändern? Was steht denn da so bevor? Also das war sehr ambivalent. Auf der einen Seite Freude, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde, auf der anderen Seite schon Respekt. Mhm. Das hat sich dann aber relativ schnell gegeben. Also ich habe mich dann gefühlt gut in die Rolle reingefunden und am Ende hat die Freude gesiegt, dass ich diesen Weg gegangen bin und auch den Mut aufgebracht habe, das zu tun.
Cool, weil das sind ja so diese typischen Fragen, die dann kommen. Und wenn man sich da dann zu doll leiten lässt und sich dann zurückziehen oder sich so ein bisschen runterziehen lässt, so diese, bin ich denn geeignet? Wie wird das sein? Ist das richtig? Und so diese typische kreisenden Gedanken, die sich dann oft oder bei vielen einfach ergeben. Und es ist cool, dass du das so offen teilst. Und auch schön zu sehen, wie du einfach trotzdem gegangen bist. Und das hat ja auch oft Vorteile, ja? So, ne? Einerseits, klar, sind das Selbstzweifel. Andererseits hilft uns das ja auch nochmal bewusster, vielleicht die ein oder andere Situation anzugehen und uns vielleicht auch vorzubereiten oder uns Gedanken zu machen. Also ich finde, das hat so zwei Seiten immer so, diese Gedankenschleife, die sich oft ergibt. Ah, cool, sehr spannend. Jetzt hast du gesagt, aus dem Team heraus, ja, das ist ja auch so ein einerseits cool, weil man das Team schon kennt, andererseits, ja, Befindlichkeiten vielleicht hat sich aus dem Team jemand auch beworben auf die Position oder ne, je nachdem, wie es bei euch war, da kommen ja manchmal da unterschiedlichste Konstellationen zusammen. Gab es da irgendwas, was so, wo du am Anfang das Gefühl hast, gibt es da einen Störfaktor?
Nee, einen Störfaktor gab es nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass, also ich war mit manchen Teammitgliedern natürlich auch näher und auch befreundet und habe dann schon klar angesprochen, ob das jetzt in Zukunft zwischen uns stehen könnte und ob es was ändert. Und das haben wir kurz diskutiert, sage ich jetzt mal. Und das hat es nicht, aber das war mir wichtig, das war eine Angst, die ich habe. Weil es natürlich, wenn man vorher auf einer freundschaftlichen, kollegialen Ebene zusammenarbeitet und dann ändert sich die Position, wollte ich das schon ausgesprochen haben. Ich glaube aber auch, dass mein Führungsstil, der sehr kooperativ ist, natürlich dazu beiträgt, dass sich dann auch nicht so viel ändert. Trotzdem muss klar sein, wenn es eine Entscheidung gibt, am Ende einer muss entscheiden, ne, wenn man sich nicht einigt. Und dann ist klar natürlich, Führungskraft ist Führungskraft. Trotzdem versuche ich bis zu dem Punkt immer einen gemeinsamen Weg zu finden. Und ich glaube, das hat mir die Sache wirklich erleichtert.
Ich glaube, da spielt viel deine Persönlichkeit dann auch mit rein, ne? Dass das, glaube ich, auch so einfach dein Naturell ist. Ne?
Ja.
Ja. Cool. Ja. Cool. Und jetzt hast du gesagt, dass so ein bisschen aus der fachlichen Rolle in die Führungsrolle oder ne, das hat sich am Anfang auch überschnitten. Mhm. Wie sieht jetzt dein Alltag als weibliche Führungskraft aus? Wie viel Anteil hast du noch an fachlichen?
Ja, das ist eine total berechtigte Frage und die ist auch wichtig. Ich habe, glaube ich, immer noch zu viel Anteil am Fachlichen. Das ist die Krux, denke ich, wenn man zu sehr aus dem Fachlichen kommt und das Fachliche auch mitentwickeln will, dass man es natürlich dann gern auch noch mit betreut. Bei uns liegt es auch in der Firma jetzt daran, dass die Firma nicht sehr groß ist und dass man dann schon viel abwägen muss zwischen fachlich und inhaltlich. Ich nehme mir trotzdem sehr viel Zeit für 1:1 mit meinen Mitarbeitern. Also ich führe ein Team von 4 Leuten. Wir haben wöchentliche 1:1, wir haben wöchentliche Team-Meetings. Da geht es am Ende darum, dass ich auf der einen Seite Sparringspartner und Coach bin für die Probleme und Punkte, die sie aus ihren Projekten mitbringen. Gleichzeitig aber natürlich auch meinen Input, meine Vision, meine Ideen mitgebe. Also das ist so immer so 50-50. Das ist der eine große Teil der Führung, wo auch wirklich viel Zeit drauf geht und die ich auch gerne investiere, weil nur so kann man die Dinge voranbringen. Und eine zweite wichtige Säule im Führungsalltag ist bei uns aber, dass wir uns einmal wöchentlich, manchmal sogar öfter, mit dem Management-Team zusammensetzen. Das sind die 5 Manager unserer kleinen, aber feinen Firma. Mhm. Und dadurch habe ich gelernt, dass ich habe nicht nur ein Team. Es ist nicht nur das Team, was ich führe, sondern auch mein Management-Team. Und das ist eine total gute Entwicklung und Erfahrung, diese beiden Teams als mein Team zu betrachten. Und nur so kann ich bestmöglich für beide Seiten agieren. Ich bin quasi das Scharnier zwischen beiden. Ne? Ich bringe beide zusammen. Und das ist gut so. Das haben wir auch dieses Jahr erst etabliert, dass wir uns so regelmäßig zusammensetzen. Und das hilft uns total, im beständigen Austausch zu sein, wirklich die unternehmensrelevanten Entscheidungen auch gemeinsam zu treffen, alle abzuholen. Es funktioniert viel besser. Kommunikation, wie immer. Mhm. Das große Thema.
Kommunikation, der Scharnier der Kommunikation.
Ja, genau.
Hast du so für dich Situationen, wo du sagst, das ist so, das macht mir an Führung besonders Spaß? Oh, das gibt mir so richtig viel Energie. Was sind so bei dir die Bereiche?
Was mir richtig viel Energie gibt, ist, wenn ich aus so einem 1:1 rausgehe und das Gefühl habe, wow, wir haben beide jetzt das Gleiche verstanden, wir wollen beide das Gleiche. Wir haben festgelegt, wie wir da vorankommen und uns dann 3-4 Wochen später dann auch wirklich sehen, was haben wir denn umgesetzt. Ne? Mhm. Es ist ja ganz oft, man nimmt sich große, hehre Ziele vor, aber ganz oft sind es ja die kleinen Dinge, an denen man was bewegt. Die kleinen Dinge des Alltags, die trotzdem in der Summe einfach so viel ausmachen und gemeinsam zu sehen, okay, mein Mitarbeiter oder auch das Team, wir haben jetzt mehr Klarheit, wir haben ein gemeinsames Ziel, gemeinsames Projekt, was wir wirklich absolviert haben. Das am Ende zu sehen, gibt mir richtig viel Energie und gleichzeitig nimmt man sich viel zu wenig Zeit für die kleinen Erfolge. Das ist auch nochmal ein Appell hier. Wir hatten irgendwann mal im Female Leadership, Christine, die Wand des Erfolges und habe gedacht, ja, ich muss das jetzt bei uns nochmal reinbringen, weil wir das viel zu selten tun und es fällt viel zu selten runter und dabei ist es doch das, was wir am Ende alle wollen. Wir wollen einen Erfolg, einen Input unserer Arbeit sehen und das schaffen wir nur gemeinsam und wir müssen es uns immer wieder bewusst machen. Das ist das, was mir Energie gibt. Am Ende bin ich bin ein ergebnisgetriebener Mensch. Ich will Erfolge sehen und das dann gemeinsam geschafft zu haben. Und sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen, ist so ein blödes Wort, aber man tut es ja doch, zu sagen, yes, Chaka, wir haben es geschafft. Das gibt mir was.
Der Dopamin-Kick, der so ein bisschen auch so ein echter ist, ja. So, weil, weil man selber dahin gearbeitet hat mit dem Team oder, ne, oder teilweise alleine, teilweise als Teil des Teams. Ja, mach das nochmal mit der Wall of Wins.
Ja. Ja, habe ich schon mitgenommen. Das müssen wir jetzt mal. Wir wollen es halt nicht abteilungsintern, sondern tatsächlich betrifft es uns als ganzes Unternehmen und wir überlegen gerade mal, wie wir das vorantreiben können.
Sehr, sehr cool. Gab es so Momente, wo du ins Fettnäpfchen getreten bist, so im Nachhinein, wo du sagst, boah, gehört zwar irgendwie dazu, aber hätte ich mir gerne erspart. So.
Auch du, ich trete immer mal wieder ins Fettnäpfchen. Das liegt auch an meiner Persönlichkeit, glaube ich. Ich bin ja schon sehr gerade raus, was mir in vielen Situationen hilft und auch ein Türöffner sein kann. Wenn ich dann jedoch so ganz im Flow bin, voller Adrenalin, dann haue ich manchmal einfach zu viel raus und dann denke ich im Nachhinein, oh Gott, was hast du denn da gesagt? Hättest du nicht einfach mal nichts sagen können? Meistens sind Situationen gar nicht so schlimm und es ist auch nicht so, dass ich mir da sonst wie es mit Menschen total verdorben hätte oder sonst wie, aber ich merke selbst in dem Moment, okay, einmal durchatmen, gegebenenfalls nochmal ansprechen bei demjenigen oder auf sich beruhen lassen. Genau. Also manchmal denke ich so, okay, einmal durchatmen vorm Reden. Das ist so mein beständiges Thema, an dem ich immer mal wieder, gerade wenn ich sehr im Doing, in Action bin, was dann doch mal aufschlägt. Genau. Also keine klassischen Fettnäpfchen, keine Näpfe, eher Näpfchen. Genau, eher so klein.
Wo man auch wieder rauskommt, ne, was man wieder abwaschen kann. Ne?
Ja, genau.
Ja, cool. Und hast du das?
Aber das ist eine interessante Frage, tatsächlich, Tode, interessante Frage, wo man wirklich erstmal reflektieren muss. So. Habe ich schon mal so richtig was? Es geht ja auch nicht auf eine Fachebene, das ist ja
Ja,
eher so
zwischenmenschlich.
zwischenmenschliche Themen.
Ja, also ich kann da, glaube ich, auch ein kleines Buch drüber schreiben, welche Fettnäpfchen ich schon so alles getreten oder auch da war es wirklich eine Wanne manchmal, aber okay. Heute geht es ja nicht um mich zum Glück. gab es, und lass mal so ein bisschen, gab es auch Momente, wo du dich so im Nachhinein, vielleicht manchmal hat man das vielleicht damals gar nicht so oder in der Situation gar nicht so gefühlt, hast du dich manchmal benachteiligt gefühlt als Frau oder würdest du sagen, gab es so wirklich im Nachhinein Momente?
Nee, tatsächlich gab's die nicht. Also ich habe mich benachteiligt gefühlt, aber nicht als Frau, glaube ich. Und das ist ja auch immer, wie du schon sagst, benachteiligt gefühlt, ne? Also es gab sicher Situationen, wo meinetwegen jemand anderes für ein Projekt ausgewählt wurde oder bevorzugt wurde, was auch immer. Das lag ja aber auch an mir. Ich habe früher nie selbst Marketing betrieben. Das klingt so, irgendwie Selbstmarketing hat so einen negativen Touch. Das ist es aber gar nicht. Jeder von uns hat so viele Stärken und über die sollte er auch regelmäßig reden und sagen und zeigen, was er kann. Und das habe ich früher nie getan. Wie gesagt, ich war sehr ruhig in Schule, auch im Studium noch. Und das hat sich dann ganz langsam erst im Berufsleben dazu entwickelt, dass ich mir bewusst geworden bin, was kann ich denn? Und deswegen war ich nicht wirklich benachteiligt, sondern ich habe mich selbst in die Situation gebracht, dass ich das Gefühl hatte, ich hätte das genauso gut gekonnt wie der andere, aber ich bin nicht ausgewählt worden. Ja, selbst schuld. Also so als klassische Benachteiligung war das nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass das Marketing, wie ja schon gesagt, das ist ja nicht so krass, Männer dominieren auch die Branche nicht so krass wie vielleicht, wie in meinen Augen beispielsweise die Automobilindustrie oder so. Ne? Da gibt es ja ganz andere Branchen noch oder Banken und Versicherungen, was auch immer das sein will. Ich habe da seltsame Bilder im Kopf, glaube ich. Aber ich glaube, die Branchen und die Industriezweige und auch die Abteilungen ticken da schon sehr unterschiedlich. Und da komme ich noch aus einem, abgesehen von den männlichen Chefs, komme ich aus einem sehr wohlwollenden Umfeld.
Ja, das ist schön. Das ist cool. Cool, auch so zu betrachten. Und natürlich ist immer gut zu überlegen, wo hätte ich vielleicht an manchen Stellen mehr Selbstmarketing betreiben können und so weiter. Ich glaube, es ist auch nochmal eine gute Botschaft, ne, für uns alle zu gucken. Ne? Und das, wie du sagst, manchmal ist das so ein bisschen negativ behaftet, aber letztendlich geht es darum, auch Erfolge zu feiern und nach außen zu tragen. Und das gar nicht unbedingt auf dem Niveau, ich gebe jetzt an, sondern wirklich andere damit zu inspirieren und natürlich auch sich zu positionieren. Und deswegen ist es gut, dass du es nochmal so auch angesprochen hast. Würdest du sagen, so in deinem, du hast ja jetzt so einige Führungspositionen so ein bisschen so hinter dir, gab es irgendwas so auch vielleicht auf dem Weg davor auch oder so, wo du sagst, da gab es eine schwierige Phase und das hat mich bis heute nachdenklich gemacht oder geprägt oder gab es da was bei dir?
Ja, da gab es was. Also meine wirklich schwierigste Phase war gleich mein erster richtiger Job nach dem Studium. Wie ich vorhin schon gesagt habe, waren ja noch sehr viele Zweifel da. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass ein Studium einem ja, es gibt einen Basisstock an Grundwissen, ne? Aber also in der Realität sieht das Arbeitsleben ja ganz anders aus. Man macht ganz andere Dinge und denkt so, ach krass. Hatte ja im Studium, aber im Real Life muss ich ganz andere Sachen anwenden. Also ich hatte mich da sehr zu behaupten gepaart mit schon herausfordernden Kollegen, Choleriker, sehr dominant. Und das hat mich viel, viel Energie gekostet, da meinen Weg zu gehen, auch durchzuhalten. Ich wollte durchhalten, das war mein Ziel. Ich bin ein Mensch, der nicht so schnell aufgibt, sondern ich will das dann, dass das auch klappt. Aber ich habe da schon viel Kräfte gelassen. Und wenn du mich jetzt so fragst, was hast du denn daraus gelernt, dann ist für mich wirklich, also dranbleiben lohnt sich, denn natürlich habe ich aus der Zeit was gelernt, sowohl inhaltlich als auch für mich. Aber ich hätte auch viel mehr dieses Unwohlsein, was mit mir gemacht hat, ich weiß jetzt, das muss man ansprechen. Das braucht man nicht so auf sich sitzen lassen. Und das habe ich damals nicht getan, weil ich einfach die Stärke nicht hatte. Also das war eine ganz, ganz prägende Zeit. Ich glaube, dass es bei vielen so ist, dass der erste Job nach Ausbildung und Studium der ist, der am meisten macht. Sowohl mit der Persönlichkeit als auch fachlich mit einem als im Berufsleben.
Oh, das kann ich so unterschreiben, dass wir da einfach, ne, die erste Phase ist so wie andere, die erste Liebe oder was auch immer, ne? Das sind immer so diese, wenn man etwas Neues wahrnimmt und wenn das dann natürlich sowohl im Positiven wie im Negativen irgendwie Prägung hinterlässt, das macht was mit einem, ne? Wie supportive oder eben nicht supportive auch Umfeld dann war, ja. Ja, das ist gut, dass wir da nochmal hingucken. Hast du so für dich Strategien, wie du auch mit, heute vielleicht auch mit, wenn du Momente hast, wenn du dich selber kritisiert oder die innere Kritikerin dich so ein bisschen so anklopft, ja, oder irgendwas, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ich bin da unsicher, ob ich mir das zutraue. Hast du da so Tools und Strategien, wie du damit umgehst?
Also sind hier zwei verschiedene Dinge. Der Kritiker oder die Zweiflerin klopfen bei mir oft an, wenn ich ich komme aus einem Meeting raus, das Meeting lief nicht so, wie ich es gedacht habe, da war zum Beispiel kein Flow drin oder das Ergebnis war ein anderes, als ich es mir vorgestellt habe. Ich habe gemerkt, die Stimmung war einfach komisch. Dann, das ist ja so der eine Part, ne, die Zweifelkritikerin. Mhm. Das andere, du hast so eher gefragt, ob ich mir das zutraue, sind für mich zwei Paar Schuhe. Aber wenn so die Kritikerin anklopft, dann nehme ich mir immer die Zeit und überlege erstmal, ist das jetzt wirklich was? Was ist es vielleicht eine wirkliche fachliche Kritik, die berechtigt ist? Und da bin ich dann ganz schnell auch im, okay, stimmt, mache ich beim nächsten Mal besser, frage ich nochmal nach, vielleicht war auch die Erwartungshaltung nicht klar, was auch immer. Und wenn es eher sowas ist, wo ich gemerkt habe, da steckt so ein Glaubenssatz dahinter, wie meinetwegen, ich bin nicht gut genug, dann spreche ich viel mit Kollegen drüber und frage, hast du das genauso wahrgenommen oder frag auch, manchmal kommt ja auch eine Kritik, frag auch nochmal genau nach, was hättest du denn erwartet, ne, irgendwie. Also ich bin da viel mehr im Austausch als früher. Und auch wenn es so Punkte sind wie bei dir, traue ich mir das jetzt zu. Ich mache mir ganz gern Pro- und Kontralisten und Checklisten. Bloß um am Ende zu sehen, die sind meistens ausgewogen und am Ende entscheidet der Bauch. Das ist bei mir ganz oft so. Und der Bauch hat wahnsinnig viel Macht bei mir und das ist auch wichtig. Und meistens sagt er dann doch, ich mache das jetzt, ich will das mal ausprobieren, ich versuche das jetzt. Und tausche mich aber auch viel mit Freunden aus, die mich gut kennen und die schon wissen, was ist. Was ist denn da jetzt Phase? Ne? Also man sucht sich ja unbewusst dann auch schon Bestätigung oder sucht sich auch die Leute aus, die einen herausfordern, je nachdem, was man braucht. Ich glaube, das Unbewusstsein macht da schon ganz viel mit einem und leitet ganz oft ganz gut. Man sollte es nur eben genau wissen, wann lässt man sich leiten und wann nicht.
Ja, cool, aber danke, dass du es nochmal sagst, auch so mehr in die Offensive zu gehen, ne? Gerade wenn man so ein bisschen auch vielleicht unsicher ist, habe ich das jetzt vielleicht falsch verstanden oder falsch gesagt, so cool. Jetzt hast du gesagt, du bist in einem kleineren Unternehmen, du warst aber auch, wenn ich es richtig weiß, in einigen Konzernen auch schon, hast da schon viele Konzernerfahrungen auch gesammelt. Was hat dich bewogen, in ein kleineres Unternehmen zu gehen?
Mich hat bewogen, dass ich das Gefühl habe, dass man da noch mehr erreichen kann. Meistens sind ja doch die Entscheidungswege sind kürzer. Es gibt aber meistens auch mehr Handlungsspielraum. Das ist tatsächlich so. Und es geht auch schneller, weil man es nicht über 20 Ebenen abstimmen muss, sondern einfach die Wege viel kürzer sind und die Ebenen nicht da sind. Und das ist auch immer noch, ich habe das Gefühl, dass ich da auf jeden Fall mehr erreichen kann mit besserer Effizienz, als es bei einem Konzern der Fall wäre. Genau, man hat nicht so viel Reportings, die man liefern muss und so weiter. Aber es ist natürlich auch viel agiler als so ein großes Unternehmen. Man ist im ständigen Austausch, man muss viel mehr kommunizieren. Es läuft viel mehr über das Persönliche, Zwischenmenschliche, während im Konzern ja eher schreibst eine E-Mail, schreibst einen Teams-Post, was auch immer. Und hier gehst du mal schnell über den Gang und besprichst das mal eben kurz und dann ist es gesetzt, also ist viel mehr so gegeneinander abholen oder gegenseitig abholen, miteinander sprechen.
Ja, eine andere Arbeits-, andere Zusammenarbeit unterm Strich, ja. Cool. Und ich glaube, das spielt ja auch so ein Stück weit da rein, würde ich jetzt mal aus meiner Außenbrille so sagen, dass gerade so in Führung, glaube ich, ist da zum einen natürlich muss man mehr abstimmen, aber man kann wahrscheinlich auch noch mehr gestalten, oder? Jetzt in deiner Rolle zumindest.
Naja, genau. Ich glaube, das glaube ich auch. Führung ist natürlich ähnlich, aber ich kann mehr Input geben, was ich mir vorstellen könnte und was ich gern umsetzen möchte, jetzt auf der, was wir gemeinsam an Projekten organisieren sollten. Das geht da auf jeden Fall leichter, als es bei Großunternehmen der Fall ist.
Und jetzt hast du, also jetzt Konzern gehabt und so weiter, da gab es ja auch wahrscheinlich viele so Leadership-Angebote, da gibt es so ein paar Standardprogramme wahrscheinlich, wo man einfach sagen kann, da will ich teilnehmen oder da gibt es irgendwas, ein Online-Modul oder sowas. Darf ich sagen, wir haben uns auch über das Female Leadership-Programm zumindest wiedergesehen, wir kannten uns vorher schon. Was hat dich so vielleicht, weil mich interessiert so ein bisschen auch, warum hast du dich trotzdem für das Programm entschieden, obwohl es vielleicht auch andere Möglichkeiten im Rahmen des Konzerns gegeben hätte?
Also so Konzernprogramme sind ja immer sehr, wie der Name schon sagt, vom Konzern getrieben. Ne? Der Konzern möchte ja seine Werte, seine Visionen, seine Ideen über die Mitarbeiter und über das Führungsteam an die Mitarbeiter transportieren. Das heißt, die Programme sind aus meiner Sicht sehr oft vom Unternehmen geleitet und ich als Mensch komme dort zu kurz. Mhm. Und das hat mir beim Female Leadership extrem gut gefallen, dass wir da nochmal, also ich sage jetzt ich auf mich, das gilt natürlich für jede Teilnehmerin schaut ja auf sich selbst, aber drauf zu schauen, was sind meine Stärken, was sind meine Ressourcen, die ich mitbringe, wie arbeite ich am besten, wie kann ich am besten kommunizieren und dass das Ganze sehr intrinsisch aufgebaut ist von dem, was bin ich denn und was bringe ich für die Rolle mit und nicht, was will der Konzern über mich an die Mitarbeiter kommunizieren. Also der Ansatz ist ein ganz anderer. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, die ersten 3 Module mit Selbstführung. Und wer bin ich denn? Ich als Führungspersönlichkeit. Wie kriege ich Produktivität auch rein? Ne? Wie sieht mein Tag am besten aus? Das betrachtet kein Konzern. Das gibt es in keinem Führungsprogramm von Konzernen.
Spannend, cool, dass du da die Einblicke so gibst, weil es interessiert mich persönlich immer so ein bisschen, weil natürlich sich dadurch auch immer wieder Teilnehmerinnen zu uns kommen oder auch diese Fragen eben haben. Und du bist so ein, wenn so zumindest habe ich dich über die Jahre so erlebt, würde ich sagen, so ein bisschen auch lifelong learner, würde ich sagen, oder interessierst dich zumindest und versuchst immer so ein bisschen zu gucken, wie kannst du dich auch weiterentwickeln. Was sind so Botschaften, die du vielleicht auch an weibliche Führungskräfte oder auch überhaupt Frauen, die sich vielleicht für Führung interessieren. Was gibt es aus deiner Erfahrung so für Erkenntnisse, die du gern teilen möchtest?
Also ein paar hatten wir schon, ne? So, die sind ja die Erkenntnisse aus dem Weg, den ich gegangen bin. Und das ist mein sehr persönlicher. Ich glaube aber, dass es vielen so geht. Und mir hat ganz sehr geholfen über die letzten Jahre, mach dir deine Stärken bewusst. Jeder hat ganz viele Stärken, die er kann, und lass dich von denen leiten und schreib dir einfach mal auf und lies sie dir immer wieder durch. Das ist so, so wichtig und gibt so viel. Und gleichzeitig sprich darüber, ohne, wie du gesagt hast, Christine, anzugeben, sondern das gibt so viel. Und wenn man das mit Freunden teilt, dann kommt man da auch gemeinsam in so einen Flow rein, dass man dann auch sieht, wie sehen die das denn? Also geh in den Austausch mit Leuten, die dir in deiner Entwicklung helfen, bau dir ein Netzwerk auf, denn ohne geht's nicht. Und am Ende finde ich es aber auch wichtig, dass man trotzdem, also sei du selbst, ohne dich zu verbiegen, aber arbeite natürlich trotzdem an dir, ne? Denn passend zu den Stärken hat natürlich auch jeder Schwächen, die man verbessern kann. Und trotzdem kann man authentisch bleiben. Das ist, glaube ich, das macht wahnsinnig viel aus, dass man nicht versucht, eine Rolle zu spielen, die man nicht ist.
Kostet auch wahnsinnig viel Energie, ne? Am Ende des Tages dann.
Hin und wieder macht das ja jeder mal, ne? Weil es irgendwie die Situation erfordert. Ja. Man ist nicht immer 100% man selbst, kann man auch nicht sein. Aber am Ende des Tages muss man ja trotzdem noch das Gefühl gehabt haben, ja, ich habe nicht da Dinge verkauft oder verargumentiert, die überhaupt nicht zu mir passen. Ja. Das hält man nicht durch.
Ja, und das führt irgendwann zu Frust, ja, voll wichtig. Und dafür braucht es manchmal, je nachdem, in welcher Phase man steht, ja, und das hast du ja gerade auch gesagt, dass man sich seiner Stärken bewusst ist oder auch weiß, ne, was bin ich eigentlich, was ist mir wichtig, was kann ich nach außen tragen. Oh ja, danke, dass du das nochmal so bestärkt hast. Ich habe 3 letzte Fragen an dich. Und zwar, dein Lieblingsort zum Arbeiten. Ich glaube, du bist gerade im Homeoffice.
Ich bin gerade im Homeoffice, das ist aber nicht mein Lieblingsort.
Ja.
Mein Lieblingsort zum Arbeiten ist im Zug. Ich arbeite total gerne im Zug, weil es so eine ganz begrenzte Zeitspanne ist, die man nur hat. Man kann sich voll konzentrieren, vorausgesetzt neben einem sitzen jetzt nicht Piccolo-trinkende Damen, die auf Wochenende fahren oder so. Aber grundsätzlich finde ich im Zug arbeiten total inspirierend. Man kann aus dem Fenster schauen, die Landschaft zieht vorbei. Trotzdem weiß man, es sind 3 Stunden, ganz konzentriert. Kein Teams kommt rein, kein Anruf kommt rein. Super, ich bin ein Zugarbeiter. Sehr gerne.
Das kann ich so unterschreiben. Vor allen Dingen, man ist auch nicht so wie manchmal im Homeoffice geneigt, mal den Geschirrspüler auszuräumen, weil er ist ja nicht da. So nebenbei. Genau. Geht halt. Oh ja, schön. Das liebe ich auch. Aber das letzte Buch, was du gelesen hast.
Ich lese viel Belletristik. Mhm. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, total en vogue, immer noch bei mir. 22 Bahnen von Caroline Wahl. Ich mochte es total gern, total schön. Die Fortsetzung gibt es auch schon als Audiobuch auf der ARD-Audiothek, auch sehr schön. Das heißt dann Windstärke 17. Aber nicht so gut wie 22 Bahnen. Also falls sich jemand inspirieren lassen möchte von Belletristik.
Ja, das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Ich muss das jetzt, glaube ich, auch nicht mehr daran setzen. Die Empfehlung, also cool.
Ja, hat mir sehr gut gefallen.
Eine Sache, die dich sofort, dich als Doreen entspannt.
Unkrautzupfen. Ich finde Unkrautzupfen oder Klee aus dem Rasenpulen total super. Das hat sowas Meditatives und trotzdem sieht man am Ende so einen Berg Unkraut. Da komme ich einfach gut runter und kann trotzdem nochmal über Dinge nachdenken. Also nicht gut für den Rücken, aber gut für den Kopf. Und wenn ich aber das Gefühl habe, ich stehe total unter Strom, dann fahre ich super gerne Fahrrad. Das hilft mir total, an den Kopf, Kopf frei zu bekommen. Ich sehne den Sommer herbei, wenn ich wieder die ganze Strecke vom Büro zurückradeln kann. Einmal durch Berlin ist ein bisschen crazy und ein bisschen lebensmüde auch. Aber es gibt mir total viel.
Cool. Das macht auch ich. Also manchmal auch so diese frische Luft, einmal Abstand auch zum Alltag zu bekommen. Voll gut. So schön, Doreen, dass du zu Gast warst. Also vielen, vielen Dank. Das sind genau die Insights, die ich immer so wichtig finde. Einfach, ne, wie ist eigentlich die Realität? Was beschäftigt einen? Und manchmal sind es dann die gleichen Probleme, mit denen allen zu kämpfen haben. Also vielen, vielen Dank an dich, Doreen.
Danke, dass ich berichten durfte.
Vielen, vielen Dank, dass du bei Female Leadership on Air dabei warst. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass super, super gern eine positive Bewertung. Wir freuen uns und bald gibt es die nächste Folge. Vielen Dank.